Ich grüße euch ganz herzlich an diesem wundervollen Sonntag. Man hört es vielleicht raus, dass ich in dieser Woche doch mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. Der erste Schockmoment ist immer, was passiert? Ist es Corona? Ist es nicht Corona? Es läuft einem alles Mögliche durch den Kopf. Ich glaube, ich fürchte mich nicht so sehr vor der Krankheit, wie die Tatsache, 10 Tage eingesperrt zu sein. Und ich war mitten in der Vorbereitung für die Predigt. Da läuft einem wirklich alles Mögliche durch den Kopf. So, soll ich jetzt schon anrufen? Ich habe den ersten Test noch nicht gemacht. Wer weiß, was der Arzt sagt? Soll ich lieber sagen, dass man auf ein anderes Programm umstellen muss? Es geht rauf, es geht runter. Und dann noch bei diesem Thema. Ich habe gesagt, Herr, also du möchtest unbedingt in der Vorbereitung, dass ich das Predigtthema selbst lebe. Und ich habe den Psalm 119 schon seit einiger Zeit auf dem Herzen, weil das für mich einfach ein wundervoller Psalm ist. Es ist nicht nur der Psalm, der die meisten Seiten in der Bibel füllt oder der Psalm, der die meisten Verse hat, sondern er hat etwas Besonderes, etwas, was man auf jeden Fall ins Herz schließen sollte. Bei uns in der deutschen Sprache ist der Psalm mit seinen 176 Versen einfach nur lang. Wenn man sich aber oder wenn man die Möglichkeit hat, ihn sich im Original anzuschauen, merkt man, dass das schon ein literarisches Hochwerk ist. Warum sage ich das? Der Psalm kann unterteilt werden in 22 Blöcken. Jeder Block hat 8 Verse. Vielleicht habt ihr festgestellt in eurer Bibel, wenn ihr das so durchliest, dass beim Psalm 119 oben immer so ein kleiner Titel steht, den man schlecht übersetzen kann. Es ist so ein immer so, alle 8 Verse steht da oben etwas Kleines. Und man denkt immer, was bedeutet das? Das ist der Buchstabe im hebräischen Alphabet. Das heißt, der Psalm 119 besteht aus 8 Versen. Und jeder dieser 8 Verse fängt immer mit dem gleichen Buchstaben an. Das heißt, wenn man sich die ersten 8 Verse anguckt, steht da oben Aleph, das ist der erste Buchstabe des Alphabets. Alle 8 Verse, die ersten 8 Verse, fangen mit Aleph an, das heißt mit dem Buchstaben A für uns. Das ist natürlich etwas, was wir in der deutschen Sprache nicht geschafft haben. Also wir konnten nicht loslegen und sagen, wir fangen an in jedem Block mit dem gleichen Buchstaben. Aber das zeigt ja schon, dass dieser Psalm schon etwas Besonderes ist. Das heißt, man hat sich da auch literarisch hinreißen lassen. Und der ganze Psalm, bis, glaube ich, auf 2 oder 3 Verse, hat ein Thema. Das Wort. Jetzt sind wir alle wach. Hat nur ein Thema, das Wort Gottes. Und das Schöne ist, dass in jedem Vers auf Bezug genommen wird auf das Wort Gottes, aber nicht immer das gleiche Wort genutzt wird. Das heißt, die Vielfältigkeit, wenn man sich den Psalm anguckt, wie auf das Wort Gottes eingegangen wird, und das haben wir hier auch in den Versen 81 bis 88 gesehen, da geht es über Verheißungen, da geht es um das Gesetz, da geht es um die Gebote. Das heißt, es wird immer ein anderes Wort genutzt, um zu zeigen, welche Vielfältigkeit da ist. Und ich habe mir den Psalm 119 auch ausgesucht, aus einem anderen Grund. Wenn man sich die Bibel teilen könnte und sagen könnte, ich möchte fast genau 2 Teile haben, dann befindet sich der Psalm 119 mehr oder weniger in der Mitte von diesen 2 Blöcken. Das heißt, in der Mitte meiner Bibel oder fast in der Mitte meiner Bibel geht es um das Wort Gottes. Das heißt, im Wort Gottes, wenn ich die Mitte aufschlage, ist das Wort Gottes. Ich habe gesagt, darüber kann man doch eine wunderschöne Predigt machen. Und als ich diese Verse 81 bis 88 gelesen habe, habe ich doch wirklich an unsere heutigen Zeiten gedacht. Und ich habe 3 Punkte mitgebracht, die ich mit euch teilen möchte. Der erste Punkt, dieser Teil des Psalmes fängt an: Meine Seele verlangt nach deiner Hilfe. Ich brauche Trost. Das ist etwas, das steht nicht, wie wir es gewohnt sind, im Neuen Testament, wo wir es erwarten würden. Da geht es um Jesus, da geht es um den Trost. Wir sind mitten im Ersten Testament. Und dennoch, sagt das Wort Gottes, die Seele des Menschen verlangt nach Trost. Das ist etwas, was tief in uns drin ist. Wir möchten nicht irgendwo ständig geschlagen werden, von links nach rechts geschubst werden, sondern das Tiefe unserer Seele verlangt nach einer friedlichen Zeit. Das Tiefe unserer Seele verlangt in schwierigen Zeiten, dass wir Trost finden. Und hier merken wir, meine Seele verlangt Trost. Und den Trost bekomme ich nicht irgendwo her, den Trost bekomme ich aus deinem Wort. Wir wissen nicht, ob beim Schreiben dieser Passage dem Autor irgendetwas durch den Kopf gegangen ist, ob er durch eine schwierige Phase durchgegangen ist. Aber dennoch war er inspiriert zu sagen, meine Seele verlangt nach Trost. Ich weiß nicht, was in deinem Leben momentan vorgeht. Ob es gut, ob es schlecht geht, ob es gute Momente gibt, auf die du dich richtig freust, oder ob du auch sagst, ich verlange Trost. Im Laufe des Tages, es muss nicht immer im Laufe des Jahres sein, aber im Laufe des Tages durchleben wir eigentlich viele Momente. Wir durchleben Momente, wo wir fröhlich sind innerhalb von 24 Stunden, wo wir weniger fröhlich sind, wir regen uns auf. Aber es sind vielleicht auch Nachrichten, die kommen, wo wir sagen, ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Ich brauche jemanden, dem ich mein Herz ausschütten kann. Ich brauche Trost. Ich möchte getragen werden. Und genau das ist, was uns das Wort Gottes gibt. Es geht um den Glauben, zu wissen, wenn ich dieses Buch aufschlage, wenn ich in ihm lese, wenn ich in meiner Beziehung, in meinem Gebet zu Gott bin, erhalte ich Trost. Nicht, weil ich es wissenschaftlich erklären kann, sondern weil es schon mitten in mir drin ist. In meinem Herzen spüre ich, bei Gott finde ich Trost. Mein Problem wird vielleicht nicht gelöst. Vielleicht ist es morgen immer noch da. Vielleicht ist es nächstes Jahr immer noch da. Aber die Gewissheit, Gott hat mich gehört. Gott gibt mir Zeit oder nimmt sich Zeit für mich, um mein Herz aufzubauen, ist etwas, was uns trägt. Zu wissen, wir gehen nicht alleine. Ein weiterer Psalm, der Psalm 123 hätte ich fast gesagt, der Psalm 23 sagt, auch wenn ich durchs finstere Tal gehe, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Wisst ihr, es sind genau diese Sachen, die wir an dem Wort Gottes schätzen. Nicht nur, dass wir jeden Tag das Gefühl haben, wir finden immer einen Vers, der auf unsere Situation passt, sondern wir wissen, dass das nicht einfach so geschrieben ist. Es ist geschrieben für uns. Und wir dürfen es auch annehmen. Das heißt, in Zeiten, wo es uns nicht so gut ist, müssen wir nicht sagen, es ist so, sondern wir können zu Gott kommen. Und wir dürfen darauf hoffen, Trost zu finden. Trost ist etwas, was wir als Menschen benötigen. Und der Herr weiß das. Es steht im Neuen Testament drin, jedes Wort Gottes ist gut zum Erbauen, zum Ermahnen, aber vor allen Dingen zum Trösten. Das heißt, alles, was wir im Wort Gottes drin haben, darf uns Trost geben. Trost ist etwas, was unserer Seele einen Auftrieb gibt. Die Situation hat sich nicht geändert, aber etwas hat sich doch geändert, unsere Einstellung. Ich finde es schön, dass wir das letzte Lied gesungen haben, insbesondere jedes Mal, wenn ich das Wort Mut lese, denke ich an seine Bedeutung. Es bedeutet Herzenshaltung. Beim Thema Trost geht es darum, wie gehe ich damit um? Ja, ich habe das Problem. Ich bekomme nicht immer die Lösung, die ich gerne haben möchte, aber meine Herzenshaltung ändert sich. Meine Sichtweise ändert sich. Ich bin plötzlich nicht alleine. Vielleicht bin ich selbst, obwohl ich mit dieser Last gehe, dennoch aufbauend für andere Menschen. Und ich komme ins Gespräch, wenn ich so an die dunklen Zeiten denke, wo ich selbst von Gott Trost bekommen habe, war das Faszinierende, dass ich irgendwann mal selbst nicht gemerkt habe, dass ich immer noch mit dem Problem durch die Gegend renne. Weil ich genau wusste, ich habe Trost bei Gott. Und wenn er bei mir ist, dann ist das viel mehr wert, als das, was ich mir überhaupt vorstellen könnte. Und damit komme ich auch zum zweiten Punkt. Trost ist etwas, was wir wollen. Das zweite ist etwas, diese Last der Verfolgung. Wenn Feinde einfach unser Leben haben wollen und wir nicht wissen, wohin. Da steht, sie verfolgen mich obwohl ich nichts getan habe. Obwohl ich nach deinen Gesetzen, nach deinen Geboten lebe, werde ich von meinen Feinden verfolgt. Feinde müssen nicht immer menschlicher Natur sein. Feinde können auch die Ängste sein, die Sorgen sein, die sich an meiner Seele festklammern. Es kann auch eine Krankheit sein, die nicht fragt, ob ich Gottes Kind bin oder nicht, sondern einfach plötzlich da ist und mit voller Wucht einschlägt. Der Feind ist das, was dir den Frieden rauben möchte. Was nicht möchte, dass du in Frieden lebst, das kann dein Feind sein. Es kann eine Situation im Alltag sein, es kann etwas sein, das von außen eingedrückt ist, es kann auch etwas sein, was in dir selbst vorkommt. Etwas, was du sagst, das möchte ich nicht, das ist nicht Teil von mir. Und dennoch wirst du bekriegt. Dein Friede wird geraubt. Und du stehst da und fragst dich, warum? Und ich sage dir, es ist erlaubt, warum zu fragen. Also dieses Warum, was man vielleicht im christlichen Kreise sagt, dem Herrn, darf man diese Frage nicht stellen? Doch, sie darf man stellen. Darf man sehr oft sogar stellen, weil es Teil unserer ist. Weil ich warum frage, mit Gott in dieser Beziehung reingehe, fange ich an, etwas zu verarbeiten. Es zu verdrängen, zu sagen, das möchte ich nicht, wäre viel schlimmer. Sich auseinanderzusetzen, ist eigentlich das, was der Herr möchte. Und er möchte nicht, dass wir uns mit unseren Feinden alleine auseinandersetzen, sondern er möchte, dass wir mit ihm gemeinsam auseinandersetzen. Es geht nicht um Trost, es geht auch darum, dass uns Sieg versprochen wurde. Es geht darum, dass unsere Feinde in ihrer Ungerechtigkeit zwar auf uns einschlagen, aber dennoch jemand da ist, der in vollkommener Gerechtigkeit, wenn nicht in dieser Welt, auf jeden Fall in der kommenden Welt, auf sie einschlagen wird. Und er wird Gerechtigkeit bringen. Viele Siege werden wir möglicherweise nicht mit unseren Augen hier auf Erden sehen, sondern werden wir erst sehen, wenn wir vor dem Herrn stehen werden. Aber wir haben wieder die Gewissheit, den Glauben, es kann keine Ungerechtigkeit vor Gott da sein. Alles, was an Ungerechtigkeit da ist, wird eines Tages gerichtet. Auch das wieder ein Versprechen, eine Verheißung, die der Herr uns gibt. Etwas, was für unser Leben essentiell ist. Wir möchten nicht in Ungerechtigkeit leben. Also wenn jemand von euch da ist und sagt, ich liebe es, ständig von anderen Menschen verfolgt zu werden, Angst zu haben um mein Hab und Gut, möglicherweise nie zu wissen, dass ich Ruhe finde. Nein, das ist nicht die menschliche Natur. Der Mensch freut sich, wenn er Friede hat. Der Mensch freut sich, wenn er in seinen Gewohnheiten bleiben darf und wenn er vielleicht nichts daran ändern sollte und darf. Das ist das, was der Mensch haben möchte. Aber so ist nicht das Leben. Das Leben ist ständige Veränderung. In jeder Sekunde unseres Lebens passiert in unserem Körper so viel, dass wir sagen können, ich bin jetzt in dieser Sekunde nicht mehr der gleiche wie vor einer Sekunde. Und ich werde in einer Sekunde bei den ganzen Prozessen, die nur in unserem Körper laufen, nicht der gleiche sein wie jetzt. Das heißt, es ist ständige Veränderung. Es ist irgendetwas, was immer passiert. Und nun haben wir sind immer noch im Ersten Testament, Trost, auf das wir hoffen. Wir haben auf jeden Fall Gerechtigkeit, was wir erwarten. Und jetzt kommt der Schlag zum Neuen Testament, wo dann die Definition gegangen ist. Warum dürfen wir das haben? Und das steht in Hebräer 11. Ich kann euch dieses ganze Kapitel einfach nur empfehlen, euch das mal so richtig durchzulesen, wo es um den Glauben geht. Hebräer 11, 1 definiert eigentlich, warum wir sind, wie wir sind. Der Glaube ist die Gewissheit von etwas, was ich nicht sehe, aber dennoch weiß, dass sie da ist. Ich habe den Glauben auf Jesus Christus. Und weil ich in meinem Herzen den Glauben auf Jesus Christus habe, ist das der Anker meines Lebens. Es ist der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Ich komme in Situationen im Laufe meines Lebens, wo ich Trost benötige, aber dennoch weiß, Jesus ist mein Fels. Ich komme in Situationen, wo Feinde mich umringen. Vielleicht ist es nur ein ganz kleiner, den ich nur unter dem Mikroskop sehen kann, aber dennoch weiß ich, vor Gott ist Gerechtigkeit. Der Glaube ist essentiell. Und es gehört auch Mut dazu, also eine Herzenshaltung dazu. vor Gott zu kommen und auch nicht nur zu akzeptieren, sondern ihm zu sagen, Herr, das sind Situationen, die kann ich einfach nicht bewältigen. Das sind Situationen, die machen mir Sorge, die machen mir Angst. Es ist nicht einfach. Manche sagen, komm zu Jesus und lass deine Last ab, als wäre das etwas, was man so macht. Nein, es gehört Mut dazu. Es ist eine Einstellung. Es gehört auch dazu, Kraft zu finden, vor Gott zu kommen. Also jeder, der es tut, der akzeptiert, da ist vielleicht Schwäche in meinem Leben, da komme ich mit einer Situation nicht klar. Da sind vielleicht Feinde, von denen habe ich das Gefühl, sie sind stärker als ich. Das ist etwas, was ich einfach bewundernswert finde. Weil es einfach nicht Teil der menschlichen Natur ist, Schwächen, fehlende Kraft zuzugeben. Der Mensch ist da und sagt, ich kann alles. Und vor Gott kommen wir in die Situation, zu realisieren, was ich alles nicht kann. Aber dennoch, dank des Glaubens weiß, da ist jemand, der kann. Da ist jemand, der will. Und das ist das, was uns durch jeden Tag trägt. Das Schöne an dem Video, als wir das gerade gesehen haben, da war einfach ein wundervoller Mond. Da war einfach die Sterne, man konnte alles begutachten. Da war dieser bezaubernde Teppich an Wolken. Also schöner kann man sich das nicht vorstellen. So, meine Gedanken gingen so ein bisschen tiefer. Ich habe gesagt, okay, wenn da dieser unglaubliche Teppich an Wolken ist, wie sieht es denn unterm Teppich aus? Ihr müsst wissen, wenn man über ein Flugzeug ist, für diejenigen, die schon mal geflogen sind, und man über so einen wunderschönen Teppich an Wolken fliegt, meistens stürmt es und regnet es unterhalb der Wolken. Unser Leben geht, ich sag mal, wenn man nicht gerade im Flugzeug ist, unter den Wolken. Es regnet, es stürmt, es gibt absolute Probleme. Und dennoch wissen wir, über den Wolken scheint die Sonne. Über den Wolken gibt es nicht das Problem. Und das ist etwas, was wir einfach in unserem Leben festhalten müssen. Wir leben unter Wolken, wir leben unterm Regen. Aber die Sonne der Gerechtigkeit strahlt über alles. Egal wie viele Wolken da sind, egal auf welcher Höhe sie gerade einrasseln, wie dick die Tropfen sind, die auf mich einprasseln, die Sonne der Gerechtigkeit strahlt und strahlt und strahlt. Das ist der Glaube. Wir können es nicht erklären. Wir wissen es aber. Und das ist etwas, was Gott uns als Geschenk gegeben hat. Hätte er uns einfach erklärt, wie das alles funktioniert, dann hätten wir sagen können, das ist die Checkliste, mal wieder. Ich hake alles ab, so läuft das, das war das Leben. Ich habe alle 100 Punkte, die ich erreichen musste, erreicht. Aber so ist es nicht. Jedes Leben ist anders. Und jedes Glaubensleben entwickelt sich anders. Damit Glaube entstehen kann, muss er manchmal herausgefordert sein. Und herausgeforderter Glaube entwickelt sich immer nach Gottes Willen. Nicht die Situationen, die wir uns aussuchen, bringen uns im Glaubensleben weiter, sondern das, was wir benötigen, um zu wachsen, was der Herr sagt, ich erlaube es, das bringt uns im Glaubensleben weiter. Das heißt, damit wir zu dem heranwachsen können, was der Herr in uns sieht, die Kraft, die Ruhe, die Gelassenheit, wo wir manchmal sagen, diese Charaktereigenschaften habe ich doch gar nicht, die der Herr aber von Anfang an gesehen hat, die müssen erst hervorgebracht werden. Und manchmal kommen wir auch in stürmischen Zeiten. Nicht immer verstehen wir, warum wir durch diese Zeiten gehen müssen. Am liebsten würden wir niemals nach Trost fragen. Am liebsten würden wir in einer Welt leben ohne Feinde. Aber die Welt ist nicht so, wie ich es mir gerne vorstelle, die Welt ist, wie sie ist. Und ich habe mit einer einzigen Gewissheit, eine einzige Konstante, das ist Jesus Christus. Das ist die Sonne, auf die ich mich hinrichte. Das ist eigentlich das, was mir Halt gibt. Was mir Trost gibt, noch bevor das Problem da ist. Was meine Feinde geschlagen hat, noch bevor sie sich mir überhaupt entgegenbringen. Der Glaube ist etwas, was täglich trainiert wird. Uns fällt es manchmal gar nicht auf, wie der Herr im Alltag unseren Glauben trainiert. Weil wir manchmal so tief in einer Beziehung mit ihm sind, dass wir gar nicht mehr realisieren, wo der Herr überall unseren Glauben trainiert. Wir sehen immer nur es dann, wenn es über dem Maß geht, was wir uns eigentlich nicht mehr vorstellen können, weil wir uns eigentlich schon an vieles gewöhnt haben, weil wir gemerkt haben, wo Glaube überall in unserem Leben alltäglich geworden ist. Glaube ist eigentlich, einen Weg zu gehen, wovon ich nur das Ziel habe, aber überhaupt keine Ahnung, wie der Weg ist. Ich weiß nur, ich muss irgendwo ankommen. Ich weiß nicht, ob ich den Bus nehmen soll. Ich weiß nicht, ob ich fliege. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal ein paar Tage gemütlich einfach irgendwo hinlaufe. Oder ob es angebracht ist, einfach mal eine Woche zu stehen und sich nirgendwo mehr hinzubewegen. Der Weg ist mir nicht vorgegeben. Ich weiß nur, irgendwann mal komme ich an. Das ist das Einzige, was der Herr mir verheißen hat. Er hat mir aber nicht gesagt, wie steil die Wand sein wird, die ich hochklettern wird. Er hat auch nicht gesagt, wie tief ich tauchen muss, damit ich auf das andere Ufer komme. Das ist auch nicht relevant. Weil wir wissen, das sind Sachen, die uns trainieren. Wichtig ist, nicht das Ziel vor Augen zu verlieren. In dem Moment, wo ich das Ziel verliere, wo ich nicht mehr die Sonne sehe hinter den Wolken, obwohl die Wolkendecke so dick ist und ich mir frage, hinter diesen ganzen grauen Wolken, wie kann da Sonne sein? Da ist die Sonne. Das Glaubensleben ermöglicht dir, die Sonne zu sehen, obwohl andere keine Sonne sehen. Darauf ist es wichtig, ständig sich zu beziehen. Im Herzen immer zu wissen, wo bin ich zur Mitte? Wo stehe ich gerade? Das ist etwas, was für uns wichtig ist, dass wir das auch jeden Tag tun. Dass das nicht vielleicht nur am Jahresanfang getan wird, wie es manchmal an der einen oder anderen Stelle von mir am Jahresanfang in den Predigt gesagt wird. Wenn man jetzt Revue passiert, wie war das letzte Jahr, wie sollte vielleicht das kommende Jahr sein? Nein, das tut man jeden Tag. Herr, wo stehe ich? Stehe ich noch genau Mitte mit meinen Beinen auf diesem Fels, der du bist? Bin ich immer noch getragen, von dich umgeben? Das ist total wichtig. Darauf sollten wir uns fokussieren. Nicht auf die Sorgen, nicht auf die Nöte und auch nicht auf die schlechten Nachrichten, die in der Tagesschau sind, weil ich kann euch versprechen, das ist jetzt keine Vorhersage, die wird es immer geben. Egal an welchem Tag eures Lebens ihr euch noch Tagesschau gucken wird, die Hälfte der Nachrichten wird immer schlechte Nachrichten sein. Ich würde mich mal freuen, wenn die Tagesschau kommt und sagt, es gibt keine Probleme auf diesem Planeten. Weil es so ist. Mit Angst und Sorgen macht man mehr Geld als mit Frieden und Freude. Mit Angst und Sorgen lässt sich auf diesem Planeten viel mehr umsetzen als mit Fröhlichkeit. Wir sehen es ja gerade aktuell. Sorge sind da, Nöte sind da. Wir wissen gar nicht, wie werden wir heizen, wie hoch wird die Nebenkostenabrechnung im Herbst. Die Preise gehen hoch und hoch und hoch und hoch. Und es sind sogar einige Firmen, die in diesen turbulenten Zeiten richtig Geld machen. In friedlichen Zeiten haben sie fast gar kein Geld. Also ist das etwas, was uns belastet. Aber dennoch dürfen wir vertrauen. Jesus weiß, was er tut. Wir gehen durch diese turbulenten Zeiten. Wir sind in diesen Zeiten geboren, sind in diesen Zeiten vom Herrn erwünscht. Und auch wenn wir sie nicht verstehen, dürfen wir glauben, dass er alles unter Kontrolle hat. Auch wenn wir nicht jeden Trost und jeden Feind in unserem Leben besiegt sehen und sagen, hier, den Trost, den habe ich unbedingt bekommen. Etwas tröstet uns. Jesus wird wiederkommen und ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das sind die zwei Sachen, die mich jeden Tag voranbringen. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich muss wissen, dass Jesus mit mir ist. Das wollte ich euch heute mitgeben. Wir werden gleich noch eine Gebetszeit haben, habe ich gesehen im Programm. Und von daher, denkt darüber nach. Nehmt euch die Zeit, darüber nachzudenken, wo stehe ich? Und wie geht es um mein Glaubensleben? Denn das ist das Wichtigste überhaupt. Sorgen und Nöte wirst du immer haben. Gott segne euch.